ein Restaurant, Gastgewerbe, ist für den Gast und nicht, lieber Gast, komm, feier den Koch oder die Köchin, zahle dann den Preis XY und dann verpiss dich wieder. So, also wir haben ein bisschen vergessen, warum wir diesen Job überhaupt machen. Also beziehungsweise ich, warum ich ihn mache, weiß ich mittlerweile wieder. Aber es hatte sich so verloren, finde ich. So in diese, ihr seid toll, wir huldigen euch. Ja, jetzt haben wir Fernsehköche, ihr seid wirklich krasse Typen und Typinnen. Alle cool, am besten noch tätowiert und nee, also ich koche wahnsinnig gerne, aber meine Branche muss ich manchmal sagen, beruhigt euch bitte.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Wir bleiben in Bayern und nach Nürnberg geht es wieder ein wenig weiter nach Süden zu einem Koch, der in Freiburg geboren ist, seine sichere Festanstellung in dem Münchner Zwei-Sterne-Restaurant hinter sich ließ und sein eigenes Restaurant eröffnete, das damals von 0 auf 2 Sterne eingestiegen ist im Galb Michelin, aber der an seinem großen Tag mit sehr hohem Fieber im Bett lag und so den Moment der Momente nur im Livestream mitverfolgen konnte. Und ganz wichtig, das hier ist heute auch so eine Wunschfolge ja von euch. Und hier ist er. Ich sage hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, Christoph Kunz. Servus.
Servus, guten Morgen.
Hi. Ja, früher Morgen. Ich glaube, 9 ist es, oder?
Kurz nach 9, ja. Früher Vogel fängt den Wurm. Bei uns muss es immer ein bisschen früher sein. Wir haben ja mittags offen. Das heißt, wir müssen es in der Früh machen. Aber ist auch okay, dann ist immer noch frisch, fröhlich und frei.
Seit wann turnt ihr in der Küche rum?
Wir fangen meistens so gegen 8:30 an. Also mein Sous-Chef und ich sind meistens die Ersten, die da sind. Liegt auch ein bisschen daran, dass wir zwei die Einzigen sind, die einen Schlüssel für dieses Unternehmen haben. Aber ich genieße da tatsächlich ein bisschen diese morgendliche Ruhe, mal 5 Minuten noch für sich allein zu sein.
Fangen wir mal bei dem Thema an, das mich tatsächlich seit 2 Folgen begleitet. Und auch wir haben es hier noch nicht thematisiert, aber es ging los bei Alina Meissner, Be Proud. Dann ging es weiter in der letzten Folge ja nach Nürnberg zu Stefan Meyern und nun zu dir. Und was ihr alle gemeinsam habt, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet oder ob du die verteilst, ihr habt alle im Fenster oder im Restaurant so einen kleinen Agro-Gartenzwerg stehen.
Ach krass, okay.
Sag jetzt mal für mittlere Generation mit der Stefan Effenberg-Geste, für die Jüngeren den Mittelfinger. Hast du die verteilt zu den anderen?
Nee, überhaupt nicht, wusste ich nicht. Wir waren, ich glaube 22 waren wir unterwegs, Max und ich für die Firma, da haben wir ein bisschen so ein, wie nannte sich das, wir haben eine Eventreihe gemacht für Campari, die haben ein High-End-Portfolio für Spirituosen und haben dann so ein Cocktail-Dinner-Begleitung gemacht und waren in Düsseldorf und sind an so einem Mode-Concept-Store vorbeigelaufen und da standen die da 5 aufgereiht und wir sind da 3-mal dran vorbeigelaufen und ich dachte mir irgendwie, ich finde das smart, so, das drückt sich manchmal so mein Innerliches nach außen. Und ich habe das so den mir begleitenden Menschen mitgeteilt und das war irgendwie Mitte des Jahres und Ende des Jahres hatten wir eine Veranstaltung in Berlin und ungeschickterweise hatte ich an einem der beiden Abende Geburtstag und ich habe gesagt, es gibt nichts, was mich mehr ärgern würde, würdet ihr mir ein Ständchen singen vor 80 geladenen Gästen, haben sie dann gemacht und das Geschenk war dann ein giftgrüner Gartenzwerg, Mittelfinger und dann haben wir gesagt, gut, mit einem kommen wir nicht weit, also haben wir jetzt mittlerweile 3. Ist, glaube ich, mit eins der meist fotografiertesten Stücke in meinem Schaufenster, mal abgesehen von den Köchinnen und Köchinnen. Es drückt halt manchmal so ein bisschen auch unsere Laune aus.
Ich wollte gerade sagen, abschrecken tut es anscheinend aber dann nicht.
Überhaupt nicht, nee. Also es ist wirklich ganz, ganz viele Leute, gerade auch im jüngeren Bereich, bleiben natürlich stehen, zeigen es ihren Eltern. Wir hatten am Anfang so ein bisschen Sorge, darf man das so als Etablissement dieser Güteklasse? Am Ende vom Tag, wie gesagt, das ist ein Gartenzweck, beruhigen wir uns. Ne? Also machen wir es nicht schlimmer, als es ist.
Man sieht es ja, glaube ich, bei dir auch in der Amazon-Serie, glaube ich, ist es. Daher kannte ich jetzt tatsächlich schon im Vorfeld. Okay. Und sie sind mir die letzten 2 Aufnahmen auch schon begegnet. Dachte mir so, okay, vielleicht jeden, den du so kennenlernst, hier kriegst du einen Gartenzwerg.
Wäre auch gut, ja.
Vielleicht entwickelt sich ja noch was.
Ein Merch, wir könnten so ein Merch entwickeln, ja. Finde ich gut.
Jetzt beschreibst du ja deinen Koch, sie ein bisschen Ecken, Kanten, rund. Bist du eher der Mensch mit Ecken und Kanten oder gehörst du auch eher zum Runden?
Boah, das glaube ich kommt ein bisschen drauf an, wen du fragst, der mir so die letzten Jahre über den Weg gelaufen ist. Ich denke schon, dass ich Ecken und Kanten habe. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass du für deine Persönlichkeit dich selber findest. Aber rund sollte es schon auch sein, weil nur Ecken und Kanten ist manchmal, glaube ich, auf Dauer sehr, sehr anstrengend. Ich denke, die Balance zu finden zwischen Ecken und Kanten und aber auch der Gesamtheit des Runden ist ganz, ganz wichtig. Jetzt bin ich von Sternzeichen Waage. Man würde fast behaupten, es wäre ausgeglichen. Ich glaube, wenn du jetzt in die Küche läufst und fragst, ist denn der Chef ausgeglichen? Dann gucken dich irgendwie, keine Ahnung, 7 Augenpaare an und sagen, kein Kommentar. Nein, ich glaube, das ist so eine, einfach tatsächlich eine Mischung aus vielen Gefühlslagen und Dingen, die man da so, jetzt werde ich dieses Jahr 40, da kommt vieles zusammen und ich glaube, ich war früher bewusst viel eckiger, um anders zu sein wie die anderen Kinder. Aber am Ende vom Tag, glaube ich, wenn das irgendwann geht es so dahin, ne? So, also, dann gibt es mal eine Phase, wo man vielleicht eher ein bisschen schmusebedürftig ist und auch das vielleicht in der Küchenlinie ein bisschen ruhiger angehen lässt. Aber am Ende vom Tag sollte es sich die Waage halten.
Glaubst du an den ganzen Sternzeichen-Sachen?
Überhaupt nicht. Nein, nein. Vor allem, ich wusste lange, lange, lange Zeit nicht, weil ich mich nie damit beschäftigt habe. Meine Oma hat immer gesagt, Christoph, du bist Jungfrau. So, und der 23. September ist noch Jungfrau und der 24. ist der erste Waage. Und ich sage immer zu meiner Oma, als ich da in die Pubertät kam und so, sage ich, Oma, ich bin keine Jungfrau. So, du wolltest als Mann natürlich damals, bla bla bla, ne, du wolltest keine Jungfrau sein. Fand das immer sehr, sehr blöd, dass meine Oma das zu mir gesagt hatte, bis ich dann selbst herausfand, dass ich ja Waage bin. Jetzt bin ich stolzer Waageträger. Aber nein, ich habe mit Sternzeichen. Also wenn man mir, es gibt ja Menschen, die dir das hin und wieder mal erzählen, was so die Dinge ausmachen. Da könnte ich mich als Waage schon wiederfinden. Aber ich bin also, da geboren, herzlichen Glückwunsch, so, danke, recht.
Vielleicht war es ja auch der Wunsch, Gedanke bei deiner Oma zu sagen, okay, er ist noch Jungfrau.
Ja, Gott hab sie selig, man wird es nicht mehr rausfinden.
Mir geht es ja tatsächlich so, ich mag ja Menschen total gern mit Ecken und Kanten, fehlen mir im Sportbereich zum Beispiel komplett, ja. Wären alle immer runder. Wie siehst du es in der Gastro?
Es kommt ein bisschen so drauf an, glaube ich, welches Segment du in der Gastro nimmst. Ich finde es sehr, sehr schön, dass wir mittlerweile gerade auch in der gehobenen Gastronomie viel, viel mehr Menschen haben, die zu ihrer Meinung und zu ihrem Konzept stehen und das auch wirklich rüberbringen, weil wir sonst so in dieser Einheitsbrei-Situation landen, dass irgendwie alles gleich ist, es ist alles gleich durchgespült und am Ende vom Tag passiert auch nichts mehr Spannendes. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz traurig. Wir wurden ja auch gefragt, Christoph, bist du sicher, braucht München noch ein weiteres Sterne-Restaurant? Sage ich also, Freunde, erstmal wissen wir nicht, ob wir Sterne bekommen oder einen. Und auf der anderen Seite sage ich, haben wir etwas vor, was vielleicht im deutschen Sterne-Gastronomie-Segment so ein bisschen anders rausschaut. Und deshalb habe ich gesagt, lasst euch einfach überraschen. Und es braucht viel mehr Ecken und Kanten. Ich finde, wir sind immer noch viel zu weichgespült, hört sich so böse an, aber es ist alles so gleich, weil man Angst vor Veränderung hat. Man hat Angst, vor allen Dingen Veränderung dem Gast mitzuteilen. Zu sagen, pass mal auf, wir machen das anders, aber aus folgenden Gründen. Und ich glaube, wir dürfen uns ruhig ein bisschen mehr trauen. Also das wäre so mein Wunsch für die nächsten, jetzt gehöre ich wahrscheinlich zur mittleren Generation, jetzt gehöre ich doch schon 2-3 Jahre, dass man sagt, komm, traut euch was. Also was soll passieren am Ende vom Tag? Ja, wenn, natürlich, klar, das ist eine Wirtschaftlichkeit, nachher kommen keine Leute, verstehe ich. Aber traut uns was, mehr Ecke, mehr Kante, bisschen mehr Selbstbewusstsein.
Jetzt hast du es gerade angesprochen, Selbstständigkeit in München hat er, ich weiß nicht, über 20, glaube ich, Sterne-Restaurants an sich.
Noch nicht ganz so viele, aber ich glaube 15 sind wir jetzt, ich weiß nicht ganz, ich habe die Streichungen, wir haben ja doch zwei Streichungen, glaube ich, zu verzeichnen, jetzt mit Toro einen neuen 3-Sterne. Das tut dieser Stadt schon sehr, sehr gut. Also ich, viele haben gesagt, oh, Toro, sage ich, nee, Freunde, es ist großartig, dass auch Toro den 3. bekommen hat und auch redlich verdient. Du musst schon schauen, aber das muss ich ein bisschen ausholen. Ich finde, München gehört als gastronomische Landschaft nicht nach Deutschland so ein bisschen. Das tut mir jetzt leid für alle anderen, aber ich glaube, gerade Berlin und Hamburg wissen, von was ich rede. Wir sind in München schon sehr, sehr privilegiert hier. Wir haben ein Gästeklientel, was uns wirklich treu ist. und die sich auch unseren Quatsch, den wir hier veranstalten, leisten können, dürfen und wollen. Ne? Das ist ja auch immer eine Sache. Und wir haben halt einfach die Möglichkeit, dass wir immer die Chance haben, die Läden auch irgendwie einigermaßen voll zu machen und unter Wirtschaftlichkeit laufen zu lassen. Und das ist, ja, da sind wir sehr, sehr privilegiert und dürfen auch und sollten auch sehr, sehr dankbar dafür sein, weil das ist nicht normal, was hier in München passiert. Deshalb finde ich, München geht noch. Wie viel Platz wir noch haben für noch mehr, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es noch Kollegen und Kolleginnen gibt, die sich hier niederlassen wollen. Ich finde es schön, es hat eine schöne Diversität. Also ich bin jetzt mittlerweile knapp 12 Jahre in München. Und als ich angefangen habe, gab es so 2, 3, 4 Platzhirsche und sonst gab es nichts. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 15 oder 16 Sterne-Restaurants, die alle unterschiedlich nicht sein können. Und das ist für München eine ganz, ganz große Sache, weil wir natürlich damit auch sagen können, wir bringen einen Haufen Esstouristen nach München. Und davon hat ja die ganze Stadt was, nicht nur die Hotellerie, sondern der Einzelhandel und so weiter. Also ich finde, man muss das große Ganze sehen. Und daher glaube ich, wir haben noch ein bisschen Potenzial.
Also war es gar nicht so, dass sie viel zu viele zu verrückt erklärt haben? Oder hast du damit zu kämpfen gehabt?
Also ich bin 2022 aus dem Dallmayr raus, ohne zu wissen, was ich tue. Hab mir ein paar Sachen angehört und am Ende vom Tag war schon die Quintessenz dessen, lasse ich mich jetzt irgendwo anstellen und tausche, man könnte ketzerisch sagen, Not gegen Elend. Oder was ist denn die Sinnhaftigkeit dahinter? Und dann habe ich gesagt, gut, eigentlich bin ich an dem Punkt meines Lebens, wegen Ecken und Kanten, ich muss es selber machen. Wahrscheinlich die am meisten geunkt haben, war tatsächlich die Bank. Ja, weil das ist für die Zellen Nullen und Einsen. Und es ist natürlich, Gastronomie ist für die schwer greifbar, weil wir natürlich unter sehr, sehr vielen Gesichtspunkten unseren Beruf ausüben, die wir gar nicht unter Kontrolle haben. Wie häufig kommt der Gast? Was passiert in der Welt? Hat der Gast Lust, Geld auszugeben und so weiter? Also das sind sehr, sehr viele feine Faktoren und stille Faktoren, die wir gar nicht beeinflussen können. Und deshalb war, glaube ich, die Bank der größte Zweifler an der Sache. Aber am Ende vom Tag, glaube ich, wenn du immer nur den Zweiflern zuhörst, wirst du es nicht machen.
Werbung.
Du möchtest das perfekte Küchenmesser, du legst bei deinen Messern Wert auf eine hohe Qualität und Langlebigkeit und du bist auf der Suche nach der optimalen Schärfe, dann habe ich jetzt für euch euer neues Messer gefunden. Die Messer von ZM Messer erfüllen genau deine Kriterien. Denn die Messer von ZM Messer werden in Oberösterreich in 100% Handarbeit hergestellt. Sie sind scharf wie eine Rasierklinge und durch die Handarbeit und der rustikalen Schmiedeoberfläche ist jedes Messer ein Unikat. Ich habe für euch das Damast Messer K5 getestet und ihr Lieben, ich sag's euch, ich hatte schon sehr viele hochwertige Messer in der Hand, aber dieses Messer hat bisher alle übertroffen. Die Messer von ZM Messer sind hergestellt für die Ewigkeit und was auch richtig mega ist, ZM Messer bietet einen lebenslangen kostenlosen Schärfeservice an. Ich weiß nicht, auf was ihr noch wartet, geht auf die Website www.zm-messer.at und bestellt euch euer qualitativ hochwertiges Messer für die Ewigkeit.
Werbung Ende.
War es dann letztendlich bei dir der Weg so, sage ich mal, in die Selbstständigkeit, so dieses Thema, okay, ich habe damit zu kämpfen, dass immer jemand mit reinredet? Es gibt ja viele Menschen, die das nicht können.
Ich finde, du darfst und kannst gerne mit reinreden, wenn dir der Laden gehört. Und natürlich, definitiv, wenn das ist dein Laden. Ich finde aber, wenn du eine Führungsposition dir reinholst, die einen gewissen Wert hat, also nicht Wert so von Geld, sondern der hat eine Reputation, der weiß, was er tut, dann hat das einen Grund, warum du den holst, weil du möchtest ja erfolgreich werden. So, aber wenn ich dann dem Menschen erkläre, wie viele Blüten auf den Teller gehören, dann ist für mich die Frage, ist das der richtige Weg? Und ja, ich wollte mich zwar nie selbstständig machen, aber schon diese Selbstbestimmtheit ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, man kann sich dann in diesem Zweikampf aufreiben und sagen, okay, wie viel schlucke ich und wie viel haue ich da dagegen? Am Ende vom Tag ist das, glaube ich, verschwendete Energie. Und wenn du die Möglichkeit hast, zu sagen, ich mache mich selbstständig, dann tue es. Also mir wurde sie gegeben. Ich hatte einfach, viele Faktoren haben sich da plötzlich zu einem zusammengetan. Und dann habe ich gesagt, gut, dann probieren wir es aus. Meine Mutter, die meine ganze buchhalterischen Dinge macht, hat eine Frage gestellt, die ich zu beantworten hatte, und die war relativ simpel: Was ist das Worst oder was ist dein Worst-Case-Szenario? Und für mich war tatsächlich relativ schnell beantwortet, dann musste ich mich als Küchenchef wieder einstellen lassen. So, das hört sich vermeintlich irgendwie ein bisschen arrogant an, soll es aber gar nicht klingen, sondern einfach eben, wenn man mal diese Freiheit der Selbstständigkeit genossen hat und auch das fühlen kann, ne? So wie ich gesagt habe, ich komme hier um 8:30 rein und gehe dann auch irgendwie als Letzter, so dieses Aufschließen, Abschließen, und sich dann wieder in ein Konstrukt begeben muss, das einem nicht gefällt. Das ist so, das ist ein rein persönliches Ding. Nicht, dass man sich als Küchenchef nicht wohlfühlen kann, das ist nicht, aber das war so für mich Worst Case: Küchenchef anstellen lassen. So, deshalb habe ich gesagt, let's go, wir machen's.
Hast du hier alles allein entwickelt oder hast du speziell, also von der Innenausstattung, Küche wahrscheinlich schon, oder?
Also es ist so, ich habe einfach, wie gesagt, da kamen viele Dinge zusammen bei uns im Como. Ich habe einen sensationellen Verpächter, der hat gesagt, pass auf Christoph, er möchte gerne, dass diese Hackenstraße, wo wir uns befinden, wieder schön ist. Er hat einen Laden, der früher ein Modeladen war. Er würde das Projekt gerne mit mir machen. Er würde sich um den Umbau kümmern, den Rest übernehme ich. Und dann haben wir ein schönes Gentleman Agreement getroffen, wo wir dann gesagt haben, okay, wer macht was, haben das vertraglich festgehalten. Ich mache das ganze operative Geschäft als Einzelunternehmer, also ich habe tatsächlich keinen Mäzen oder sonst jemand, der sagt, Christoph, hier hast 100.000 Euro im Monat, ich wünsche dir viel Spaß beim Spielen, sondern das ist tatsächlich einfach mein Geld, ich zahle eine ganz normale Pacht. Ich hatte das Glück, dass einfach der Verpächter gesagt hat, er nimmt mich an der Hand und wir können gemeinsam dieses Restaurant entwickeln nach unseren Vorstellungen, und das ist natürlich sensationell und sehr, sehr unprätentiös, dass es noch Menschen gibt, gerade in München, in diesem Haifischbecken der Immobilien-Thematik, dass jemand sagt, ich stelle dir etwas zur Verfügung. Ich glaube, er hat den Mehrwert gesehen, dass was natürlich passieren kann mit so einem Restaurant, wenn das erfolgreich ist, was wir Gott sei Dank mittlerweile sind, dass das ja auch für die Immobilie an sich einen Mehrwert gibt und dass das wertsteigernd ist. Also ich mag es, dass Menschen nicht nur immer den kleinen Fokus haben, sondern den relativ großen und auch das Verstehen, wohin da die Reise geht. Und deshalb haben wir da, glaube ich, ein ganz, ganz schönes gemeinsames Projekt.
Jetzt hast du gerade gesagt, mittlerweile läuft's gut. War nicht immer so, glaube ich, oder?
Wir haben ja August 16.08.23 den Laden hier aufgemacht. Die ersten zwei Wochen waren sensationell und dann ging es rapide bergab. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich gesehen haben bei Amazon, die Doku, die wir mit Tim gedreht haben. Uns ging es hundsmiserabel, man kann auch sagen, echt scheiße. So, wir hatten Donnerstage, wo wir zugemacht haben, weil einfach kein Mensch da war. Und du hinterfragst dich dann schon, weil ne, anderthalb Jahre davor warst du im Dallmayr tätig, das Restaurant Alois haben wir damals konzeptioniert. Da funktionierte das und jetzt plötzlich stehst du da und Leute kommen nicht mehr zum Essen, so als ob du das Kochen verlernt hättest. Das war ein bisschen komisch. Ist dann natürlich auch unter der Wirtschaftlichkeit sehr, sehr schwierig, weil ich hatte zum damaligen Zeitpunkt 6 Angestellte, 6 Mitarbeiter, für die du natürlich verantwortlich bist. Ne? Die sind dir alle gefolgt oder ein Großteil ist dir gefolgt aus dem Arbeitsverhältnis raus zum Kunst rein, ohne zu wissen, was passiert, und dieses Vertrauen nicht zurückzuzahlen zu können und in dem Fall tatsächlich aus werttechnischen Gründen war sehr, sehr schwierig.
Was machst du fest, dass es auf einmal wieder lief? Was ist der zweite Stern?
Also es fing an, besser zu werden, als der liebe Herr Kotteder für die Süddeutsche Zeitung uns einen Artikel geschrieben hat. Das ist dann, glaube ich, Ende November, Anfang Dezember veröffentlicht worden. Dann kam der Feinschmecker, ich glaube auch irgendwann roundabout über Weihnachten, und hatte über uns geschrieben. Und so langsam kamen dann durch diese Leserschaft der ein oder andere Gast, und dann fing diese Mund-zu-Mund-Propaganda an, und das ist natürlich gerade in München, es ist ein Dorf, ja. Gott, es tut mir leid, wenn sich jemand angegriffen fühlt, aber nein, es ist ein kleines Dorf, fing es so langsam an, besser zu werden, und dann natürlich mit dem 26. März 24, ja, das war, also wir haben dadurch ungefähr roundabout zwischen 60% und 65% mehr Gäste als vorher, und das ist schon absurd, das ist eine Riesenmenge.
Du konntest aber direkt gar nicht dabei sein.
Nein,
also
nein.
Weiß ja jeder, der es zumindest verfolgt, aber er war jetzt zweimal sogar das Thema. Dieses Jahr gleich nochmal. Du warst krank. Furchtbar frustrierend für dich?
Oh, ich weiß nicht. Ich konnte, glaube ich, gar nicht frustriert sein, weil ich hatte so hohes Fieber, dass ich irgendwie versucht habe, einigermaßen klarzukommen. Man sollte eigentlich meinen, es ist für den Moment das größtmögliche Glück, ne, dass du da eingeladen wirst, ohne zu wissen, was natürlich passiert. Ich bin aber auch ehrlich, wir hatten das geplant als natürlich auch, weil uns Amazon begleitet hat, dass mein Sous-Chef mitgeht, meine Restaurantleiterin mitgeht, sodass wir als Dreier Triumphirater nach Hamburg gehen und schauen mal, was passiert. Wenn du, mein Sous-Chef und ich haben dieses Jahr 10-Jähriges im Oktober, der ist...
Geht ihr essen?
Wir machen alles möglich miteinander. Das ist echt, das ist fürchterlich. Im positiven wie im negativen Sinne. Und wenn du dann, ich saß dann zu Hause mit Fieber, habe dann in diesem Livestream gesehen, er hatte mir zwischendurch mal einen Screenshot geschickt von seiner Pulsuhr, ne, der hat so eine Smartwatch, und er hat gesagt, er hatte in seinem Leben noch nie so einen hohen Puls gehabt. Wie seine Stimme gebebt hat, als er auf dieser Bühne stand, habe ich immer gesagt, das hätte Hollywood nicht schöner schreiben können. Ein Mensch, der so viel Zeit mit dir verbringt, so viel Emotionen auch mit dir teilt und eigentlich auch deine Ecken und Kanten immer mitnimmt, darf jetzt da auf die Bühne und dir die 2-Sterne-Plakette so, ne, abholen. Das war viel, viel schöner, glaube ich, als dass ich sie selber hätte holen können. Natürlich hätte ich das gerne gefeiert, dass man die Ovationen und dass die ganze Audience da sagt, herzlichen Glückwunsch, du bist ein geiler Typ. Aber für mich als Person war das ein viel, viel schönerer Moment, einfach weil jemand, der so eng mit dir ist, jetzt auch ein Stück weit präsentiert wird, das ist für mich viel, viel schöner gewesen. Und deshalb hätte man es nicht schöner machen können. Ne? Also blöd für mich, dass ich krank war, ja. Aber ja, das war toll.
Aber du bist ja gar nicht so aus zu sagen, okay, hey, wir Köche sind alle die geilsten Typen.
Also. Nee. Das ist schön. Ich finde, wir kochen oder sollten uns auf das besinnen, was wir sind. Wir sind Köche und Köchinnen. Es ist Salz und Wasser in der Grundzutat. Der eine ist kreativer als der andere. Aber ich finde, was man so die letzten Jahre ein bisschen vergessen hat, ist, warum machen wir das? Machen wir das zum Selbstzweck, zum Selbsterhalt? Oder möchten wir Menschen eine gute Zeit geben? Ich finde, ein Restaurant, Gastgewerbe ist für den Gast und nicht, lieber Gast, komm, feier den Koch oder die Köchin, zahle dann den Preis XY und dann verpiss dich wieder. So, also wir haben ein bisschen vergessen, warum wir diesen Job überhaupt machen. Also beziehungsweise ich, warum ich ihn mache, weiß ich mittlerweile wieder. Aber es hatte sich so verloren, finde ich. So in dieser, ihr seid toll, wir huldigen euch. Ja, jetzt haben wir Fernsehköche, ihr seid wirklich krasse Typen und Typinnen. Alle cool, am besten noch tätowiert. Und nee, also ich koche wahnsinnig gerne, aber meine Branche muss ich manchmal sagen, beruhigt euch bitte. So, ne? Es ist geil und es ist auch schön, dass wir eine Plattform haben, dass man uns sieht, dass wir sichtbar geworden sind, auch gerade was den Nachwuchs angeht, aber eins nach dem anderen bitte. Ne? Also es gibt auch noch andere, also ich finde immer, das ist, ja, jetzt stehen wir in der Öffentlichkeit, aber es gibt Berufe, die machen so viel, viel mehr für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft. Man sollte sich das immer mal wieder vor Augen führen, dass wir gerade in dieser Sterne-Spitzengastronomie schon sehr, sehr privilegiert sind und auch, dass mal jeden, nee, du musst es nicht immer wieder, aber dass du immer mal weißt, wo stehe ich denn auch. Ne? Und das fände ich ganz wichtig, dass man so ein bisschen selbstreflektiert ist.
Meinst du, da wäre auf der anderen Seite aber tatsächlich noch Luft zu auch Luft nach oben, dass man noch mehr denkt, man ist Taylor Swift?
Oh, ich glaube schon. Also je nachdem auch natürlich, welche Plattform dir geboten wird. Ne? Es ist natürlich mittlerweile viel, viel einfacher, wenn ich überlege, als ich angefangen habe zu kochen, wie das damals war, was du tun musstest, um Aufmerksamkeit zu generieren. Mittlerweile durch die Social-Media-Geschichten und das überhaupt das ganze Plattformgedönse generieren wir natürlich eine Sichtbarkeit, eine Erreichbarkeit auch an Klickzahlen. Das ist schon enorm und ich glaube, da ist prinzipiell nach oben keine Grenzen gesetzt. Wenn du natürlich genügend Menschen hast, die dir Puderzucker in den Popo blasen, dann geht die Reise ganz weit nach oben. Ob das sinnvoll ist, boah, Das muss dann bitte jeder für sich selber entscheiden.
Was gut dazu passt, am Vorabend von der Geilen Michelin-Gala in Frankfurt war eine Veranstaltung, war Gwendal Polenek auch mit vor Ort, ich auch, dementsprechend weiß ich es in dem Fall. Und er hat damals bei der Veranstaltung auf der Bühne gesagt, und ich glaube, das passt auch so ein bisschen dazu, er hat gesagt, sorry zu den ganzen Köchen, die da waren, die Sterne sind nicht für euch, sind nicht fürs Restaurant, sondern eigentlich ja für die Gäste. Würdest du es so unterschreiben?
Also ich habe, ich proklamiere das immer und ich tatsächlich lebe ich danach auch. Ich hatte ja eine Zeit, jetzt mal von April 22 bis April 24, wo wir keine Sterne hatten, wo ich keine Sterne hatte. Und ich habe immer gesagt, ich kann ganz gut aufstehen ohne diese Sterne. Ich verstehe die Abhängigkeit dieses Sterns oder dieses Michelin-Gedönses. Ich bin selber davon abhängig, ja? Also ich habe es vorhin gesagt, 60% mehr Gäste, das ist eine Wirtschaftlichkeit, die kannst du nicht vergessen, aber ich möchte mein Leben nicht danach ausrichten. Das ist toll, ich liebe meinen Beruf, ich liebe Kochen, aber am Ende vom Tag ist es eine Richtlinie für Gäste, wo jemand natürlich sagt, pass auf, wir haben für dich getestet, geh mal dahin, wenn du Bock hast auf XY Koch. Ist ja auch egal. Und ich glaube, das ist schön, dass er das gesagt hat, aber auf der anderen Seite natürlich, wenn er dann so eine Veranstaltung macht wie die Zeremonie, dass man dann uns huldigt, ja, das ist immer dieses zweischneidige Schwert. Ne? Das ist ganz, ganz gefährlich. Sichtbarkeit ist schön. Ohne die Sichtbarkeit würde der Gast vielleicht auch nicht so oft kommen. Also das gehört so ein ganz, ganz großes zusammenhängendes Gewebe, was vielleicht nicht immer ganz durchsichtig ist. Aber ich glaube, für die Gastronomen ist dieser Stern oder Sterne die größtmögliche Auszeichnung, die wir erkochen können und damit auch natürlich den Gästen uns präsentieren.
Schauen wir mal ein bisschen, oder bevor wir mal ein bisschen so auf deine Karte und aufs Komo hier ein bisschen schauen, kommen wir mal zur Cheffrage an der Stelle. Sag jetzt mal, wie in den meisten Fällen direkt von meinem vorherigen Gast, ja. Diesmal von Stefan Meyer aus dem Meyers Zweisinn aus Nürnberg. Und wie immer die Frage vorneweg, kennt ihr euch?
Ja, wir kennen uns. Ja, wir haben einen lustigen Ausflug vor vielen, vielen Jahren nach Helsinki gemacht, wurde organisiert. Von einer Firma, die es so, glaube ich, gar nicht mehr gibt, war ein kunterbuntes, also dieser Trip war an Absurditäten nicht zu übertreffen. Im positiven Sinne, ich habe lustige Menschen kennengelernt und ich glaube, da sind Geschichten passiert, die ich in Generationen noch erzählen werde, weil das so gut war. Das war sehr, sehr lustig, aber leider ist es halt wie immer aus dem Augen, aus dem Sinn so. Ne? Also zu einem habe ich noch Kontakt, zu allen anderen, man hat sich gesehen, man hat eine lustige 3-Tages-Tour gemacht und damit ist das Ding wieder durch gewesen, weil wir halt alle, glaube ich, so, ja, wir machen gerne alle unser Ding, ne, so ein bisschen das Mainsandkasten, ja, oft mit mir zu spielen, so, aber es war eine schöne, lustige Zeit.
Hallo lieber Christoph, hier ist der Stefan aus dem Zweisinn. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnern kannst. Wir waren ja damals zusammen in Helsinki. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, dir eine Frage zu stellen. Meine Frage lautet, was war dein größtes Missgeschick, was dir passiert ist in deiner Küchenlaufbahn bis jetzt?
Oh, größtes Missgeschick. Also... ich weiß nicht, ob man es Missgeschick nennt. Ich habe meine Zeit lang im Restaurant Vendôme kochen dürfen, müssen, Ansichtssache. Wir hatten hinten am Herd einen ganz, ganz großen, so eine Herdplatte, ne? So, keine Ahnung, 2 auf 2 Meter, so wie wir Sachen gekocht haben. Und dort kochten wir meistens auch Fischfond, Geflügelfond und solche Dinge. Und ich musste an dem Sonntag in der letzten Runde, nein, am Samstag, habe ich Geflügelfond passieren wollen und wir haben uns da immer so einen Aufbau gemacht und wollten dann diesen, was sind das, 50 Kilo Topf runternehmen und mir ist der Henkel abgebrochen. So, also ich weiß nicht, ob es mein Missgeschick war oder einfach Scheißding. Auf jeden Fall, der ganze Topf auf dem Boden und Kunz hat im Geflügelfond, im heißen Geflügelfond gebadet. Und am Ende vom Tag bin ich dann ins Krankenhaus, habe mich einmal verbinden lassen und kam dann als Mumie zurück. Und der Chef sagte dann, schau, Kunst ist dumm genug, die Mumie kehrt zurück. Und dann stand er da wieder am Samstagabend und hat Service gekocht. Das ist eigentlich traurig, aber missgeschickt zugleich, weil du natürlich in dem Moment überhaupt nicht verstehst, was dir passiert. Und ich weiß nicht, mittlerweile... Das hat sich ein bisschen gebessert, aber zur damaligen Zeit natürlich, wir waren, keine Ahnung, 10, 11 Köche und der Kunst, der kleine Trottel, damals noch Kommi gefühlt, schmeißt den Geflügelfond runter, die ganze Küche sah aus wie Gülle und alle waren richtig aggro auf dich, du hast dir überall Verbrennungen zugezogen, das ist schon missgeschickt gewesen, ne? Weil du dieses Clockwork Orange, dieses perfekt eingespielte System, Restaurantküche, vor allem Vendôme, das war eine Perfektion, hast du mit deiner Ungeschicktheit, weil du zu blöd bist, den Geflügelfond zu passieren, in Schwulitäten gebracht, in ganz unangenehme Situationen, aber wie gesagt, die Mumie kehrte zurück und ich kochte dann so mit meinen, ich hatte so ein Bandana dann auf und auch meine Arme waren zugetaped. Das war tatsächlich mein größtes Missgeschick in Anführungszeichen. Die Klassiker, Thermomix-Becher mal auflassen und irgendwie angemacht, so gefühlt ohne Deckel, das ist uns allen mal passiert, aber so prinzipiell, so richtig saublöde Sachen ist mir nur dieser scheiß Geflügelfond, an dem ich dann selber auch leidtragend war. Und es kam dann jemand von damals noch Wirtschaftskontrolldienst und dann sagte der Chef zu dem Typen, ja, der Kunst ist in den Geflügelfond reingefallen. Sag ich, Digga, also das ist ein 50-Liter-Topf, ne? Ich bin jetzt zwar dünn, aber ich passe auch nicht rein. Also es war eine sehr dubiose Geschichte, aber trotz allem so richtig blödes Missgeschick, wo ich sage, schäme ich mich bis heute für. Gott sei Dank nicht, klopfen auf Holz, nicht, dass das jetzt noch passiert.
Was man bei dir auf der Website liest, ist, du beschreibst deine Küche selber als Robinson Crusoe Küche.
Ja.
Ist jetzt von kalten Finnland hier auf eine Insel ein sehr weiter Sprung.
Ist aber auch eine Reise. Es ist. Warum Robinson Crusoe Luxus? Ich finde mittlerweile, dass wir, gerade wenn du dich in diesem Segment bewegst, feststellst, dass wir natürlich Gäste haben, die diesen Bling-Bling-Luxus abgeschworen haben. Also ich rede nur von meinem Restaurant, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind so ein bisschen die Blaupause oder das Gegenbeispiel zu Dubai zum Beispiel, ne? Wo es ja alles größer, weiter, schneller, alles krass ist. Ich finde, hier drin ist der Luxus, Zeit zu haben. Ja, jetzt ist bei Robinson Crusoe natürlich die Zeit auch exponentiell. Es ist aber schon so, dass wir sagen, wir benutzen natürlich Produkte, die im High-End-Segment vorhanden sind, aber gerade für den Gast, der häufig essen geht und sich in unseren Restaurants zu Hause fühlt, wenn der immer wieder das Gleiche zu essen bekommt, also die gleichen Grundkomponenten, würde ich als Gast irgendwann sagen, boah, ich kann jetzt keine Jakobsmuschel mehr essen und Steinbutt kann ich jetzt übrigens auch nicht mehr sehen. Wir versuchen so ein bisschen drumherum etwas zu finden, was es tatsächlich nur im Como gibt. Zu sagen, ich zeige dir übrigens, dass eine Scholle auch wieder Scholle sein kann. Einfach die Schönheit des Produktes. Diese Produkte, ja, das ist jetzt kein neuer Schmuh, das ist schon richtig. Aber so zu inszenieren, dass du nie das Gefühl hast, dass da Langeweile aufkommt, aber ich dir eben nicht die Bühne biete wie in Dubai, sondern eher sage, hier ist es gemütlich, hier geht es uns gut und wir nehmen dich an der Hand und du kannst uns vertrauen, dass das hier ein toller Mittag oder ein toller Abend wird, aber ich möchte diesen überkantitelten Luxus nicht mehr, weil da bin ich der falsche Mensch auch dafür und ich finde, das ist mein Restaurant, das ist mein Tanzbereich. Und ich habe schon damals im Hause Dallmayr gesagt, ein Restaurant sucht sich seine Gäste aus. Und das merken wir jetzt hier nach knapp 2 Jahren, dass wir schon ein wunderschönes Gästestruktur, Klientel, Klüngel haben, die genau wissen, was sie an diesem Restaurant haben, was sie an uns haben als Menschen Und deshalb dieser Robinson Crusoe Luxus, Zeit zu haben, einfach, ne? Auch als Mensch wieder essen gehen zu können und nicht eben das Gefühl zu haben, ich muss jetzt nur jemanden huldigen oder sonst was, sondern einfach, ja, Ruhe, Zeit, Genuss, so diese, auf das besinnen, was es dann tatsächlich auch ist.
Würdest du auf einer einsamen Insel zurechtkommen?
Boah, ich finde es ganz cool, da sind keine Menschen, ne? Nein, puh. Das Problem ist eher wahrscheinlich, dass ich mich nicht waschen kann. So, das ist, glaube ich, mein allergrößter. So, ich bin wirklich so ein Warmduscher. So. Also ich brauche wirklich heißes Wasser. Ich brauche heißes Wasser im Hochsommer. Deshalb, also wenn es irgendwie einsame Insel im Indischen Ozean ist, kann man vielleicht drüber reden. Aber ich glaube, ich wäre nicht lebensfähig.
Obwohl du ja beispielsweise ja in deinem aktuellen Menü ja auch so eine Zutat mit drin hast wie Bienenwachs, ist mir tatsächlich mir und ich sehr wirklich viel mittlerweile noch nie untergekommen. Du verwendest den mit Artischocke und Buttermilch. Mhm. Wie zum Teufel kocht man mit Bienenwachs?
Wir haben damals im Alois, als wir ganz frisch aufgemacht haben, 18, wurden wir, die SZ hat das auch natürlich darüber geschrieben und veröffentlicht. Und in der U-Bahn haben wir so Teleprompter und da wurden wir veröffentlicht. Und eine Imkerin hat das gesehen und stand dann ein paar Tage später bei mir im Restaurant und sagte, gut, grüß Gott, ich bin die Dame so und so. Ich mache übrigens Honig. Dann sage ich, das ist schön, wie kann ich helfen? Und daraus ist eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit entstanden. Und diese Dame liebt ihre Bienen sehr. Also das ist wirklich, wo ich gedacht habe, okay, krass, da lebt und liebt jemand das Tierwohl mehr als gefühlt sein eigenes. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ich bin nur selbst ein bisschen reglementiert und mit dem Zugang zu Honig, weil für mich das eigentlich prinzipiell süß ist. Du kannst mit Honig fermentieren und so. Es gibt schon ein paar Einsatzmöglichkeiten für Honig. Aber für unsere damalige Küche war das nicht so umsetzbar, wie ich das gerne gehabt hätte, weil ich gerne mit dir arbeiten wollte. So, weil ich das cool fand. So die Idee, diese Vision und auch der Anspruch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, pass mal auf, hast du noch was anderes? Und sagt sie, Propolis. Sag ich, ja. Mit Propolis kochen ist jetzt auch wahnsinnig schwierig, nehme ich, wenn ich krank bin. Hast du nicht noch was? Und dann sagt sie Bienenwachs. Und dann sage ich, okay, ohne zu wissen, was wir damit machen. Und dann haben wir das nach dem Try-and-Error-Verfahren ausprobiert. Und wir lassen jetzt zum Beispiel, wollte ich tatsächlich auch nachher zeigen, wir kochen ein Artischockenpüree und lassen da Bienenwachs mit reinlaufen, also im Verhältnis 2 Kilo Artischockenböden zu 50 Gramm Bienenwachs. Das Bienenwachs bringt dir eine ganz andere Viskosität des Pürees. Das ist auch vom olfaktorischen her, also vom Geruch her, eine sehr, sehr, ja, eine Bienenwachsnote. Ne? Wenn du das ist so ein einmaliger Geruch, kann man nicht beschreiben, aber es bringt dir eine gewisse Samtigkeit, es bringt dir eine gewisse Filigranität, die du gar nicht mit Butter oder Creme fraiche oder ich weiß nicht, was du da alles reinwerfen kannst, auch nicht mit Nüssen machen kannst. Was man wissen muss, Bienenwachs hat einen sehr, sehr speziellen Schmelzpunkt. Also das wird ja relativ, es härtet relativ schnell aus. Das heißt, das Püree muss immer eine gewisse Temperatur haben. Ansonsten flockt dir das aus. Das ist dann wirklich tatsächlich ein bisschen grieselig. Also man muss mit Bienenwachs sich schon beschäftigen, dass man sagt, es macht Spaß und es ist auch sinnvoll. Natürlich, es ist Lebensmittel echt, also wir dürfen damit arbeiten. Es ist nicht so, dass irgendjemand kommt und sagt, hey, bist du sicher, dass du das machen darfst? Es ist ein sehr, sehr spezielles Produkt. Würde ich jetzt sagen, würde der Gast es schmecken, würde ich es nicht sagen. Eher nein, aber wenn du es blind probierst, die 2 verschiedenen Pürees, einmal mit und einmal ohne, der Unterschied ist signifikant. Und dann wiederum sage ich, dann macht es Sinn. Und es ist mal was anderes. Einfach den Leuten auch zu zeigen, mit banalem Bienenwachs kannst du was ziemlich Geiles machen. So, deshalb machen wir das.
Wie bist du das Thema angegangen? Hast gerade gesagt, relativ viel Try and Error. War es viel Error?
Der Ausschuss war groß, ja, sehr, sehr groß. Also auch jetzt bei dem neuen Gericht die perfekte Menge zu finden von Grundprodukt zu Bienenwachs ist immer eigentlich der Faktor, der entscheidend ist. Also du kannst Bienenwachs zum Beispiel auch in Flüssigkeiten ausziehen lassen, dass du diese Aromatik hast. Musst natürlich aber dann immer damit bereit sein, dass du weißt, okay, scheiße, das Bienenwachs bindet mir sehr, sehr viel. Also ich muss relativ viel wegschmeißen. Deshalb haben wir gesagt, wir machen ein Püree, um das Bienenwachs so lang als möglich mitzunehmen. Ja, also das ist... Es gibt ja einen großen Dreisterner in Wien mittlerweile, der das ja auch benutzt. Es hat schon seine Einsatzmöglichkeiten, aber du musst wissen, was du tust.
Also kein Produkt definitiv für jedermann?
Ja, erstens nicht für jedermann. Zweitens, es ist sündhaft teuer im Verhältnis. Und wie gesagt, du musst es auch verarbeiten wollen. Ne? Es ist auch immer ein bisschen Sauerei mit dabei. Aber ich finde es wahnsinnig spannend. Und deshalb machen wir das gerne.
Jetzt ist mir beim Durchschauen noch ein Gericht, sag ich jetzt mal, direkt ins Auge gesprungen, nämlich gereifter Cheddar, Rosen, Harissa, unbereite Bohne. Mhm. Für mich als Kochlein, der eigentlich nur das gute Essen liebt, mit Kochen eigentlich. Doch, ich koche mittlerweile echt viel daheim. War vor dem Podcast noch gar nicht so stark der Fall. So ein bisschen meine Entwicklung. Werdet vielleicht ihr da draußen jetzt alle die Augen verdrehen, weil ihr sagt, hey, okay, wie kann er diese Frage stellen? Aber ich muss sie stellen. Was ist eine Rosenharissa?
Harissa ist ja diese Würzpaste, ne? Wir haben uns damit beschäftigt für dieses Gericht. Also meistens ist es so, dass unsere Käsegänge mein Souschef macht und mein Souschef geht gerne Pizza essen und Pizzabeläge sind meistens eine Inspirationsquelle für unsere Käsegänge. Aber auf jeden Fall wollten wir etwas Schärfe mit reinbringen in diesen Käsegang, und aber nicht diese brachiale, dumpfe Schärfe. So, und diese Rosenharissa, so wie der Name schon sagt, hat ein bisschen was Florales, was, ich sage jetzt mal, was Feminines. Und die breite Bohne hat was Herbes, was Bitteres. Und der Cheddar hat was Fettiges, Salziges, und so bringt es dann, so geht es dann zusammen. Und diese Rosenharissa hat eine super schöne Cremigkeit, hat eine schöne Schärfe. Und ich finde, man muss auch immer wissen, wo man kocht. Also wir kochen in Deutschland. Wir sind keine Nation, die Schärfe wirklich gut kann. Aber ich finde, wenn du also Tim Rauer kocht, so, ne? Das ist mal eine ganz andere Sache. Aber wenn du so eine subtile Schärfe mitbringst, die der Gast noch als angenehm wahrnimmt, dann ist das eine schöne Sache. Und diese Rosenharissa bringt halt, da kommt noch ein bisschen Paprika mit dazu, ein bisschen geröstete Pilzdüchsel, um sie so ein bisschen ein Fundament zu bringen. Ist eine tolle, tolle Würzpaste tatsächlich. Also ist, ja, ich finde, das ist so, Kochen ab einem gewissen Niveau ist sowieso ein bisschen Lego bauen. Ja, du hast irgendwie 2.000-3.000 Bausteine im Kopf, hast irgendwo mal Rosenharissa gegessen und hast das halt mal abgespeichert und weißt, okay, ich kann das irgendwo, könnte ich das mal zubauen. So ist es zustande gekommen.
Ist es die Ecke oder die Kante in dem Gericht? Oder macht es rund?
Rund macht es der Käse, ist eher die Kante. Ne? Also der Käse ist dann nachher der es zusammenbringt. Ne? Bohne, Rosenharissa, Paprika, Relish, Tapenade, nennst du, wie du es willst. Dann haben wir noch so eine Vinaigrette aus Buttermilch und Rose. So ein bisschen für dieses Laktische. Aber tatsächlich ist eher die Ecke. Der Käse, der eigentlich ja der Hauptpart ist, macht es rund. Aber in dem Fall macht es positiv rund.
Jetzt hast du gerade gesagt gehabt, Inspiration oftmals hier italienische Pizzeria. Bringt dich das zu verzweifeln? Oder wie holt man aus einer Pizza so viel Inspiration raus?
Ich habe keine Ahnung, musst du ihn fragen. Es ist sehr, sehr spannend bei uns. Dadurch, dass wir jetzt seit 10 Jahren schon zusammenarbeiten, ist es schon so, dass es wir haben das gleiche DNA-Denken, wie wir kochen wollen, was unsere Idee dahinter ist. Und da geht es tatsächlich manchmal einfach nur um ein Geschmacksprofil. Ich weiß gar nicht, was für ein Pizzabelag das war, was er da gegessen hat, aber du hast etwas auf der Zunge, was du irgendwie nachbilden möchtest. Und oft ist es so, dass das ja nur als Door-Opener gilt. Was möchte ich denn machen? Der Käsegang hat uns viel Nerven gekostet, und das, was es am Anfang war, was ich schon gar nicht mehr weiß, das hat viele Runden gedreht bis zu dem Gericht, was es jetzt noch am Ende vom Tag ist. Also es kann durchaus sein, dass für dieses Gericht eine andere Pizza als Grundlage, Pizzabelag gegolten hat, wir uns aber dann weiterentwickelt haben. Und das ist tatsächlich bei uns sehr, sehr oft so, dass wir uns etwas vornehmen, zum Beispiel die jetzige Vorspeise, wir haben jetzt Ludemer mit Tamarillo und Pfifferlingen auf der Karte, das hätte eigentlich ein anderer Weißfisch sein sollen mit Austernkraut und pochierter Auster. So, also von Austernkraut und pochierter Auster zu Tamarillo und Pfifferlingen, das ergibt jetzt erstmal keinen Sinn. Das war für uns aber so, dass wir im Kreativprozess einfach gemerkt haben, uns fehlen Dinge. Und dann haben wir Dinge aufrufen können in unserem Geschmacksprofil, wo wir wussten, okay, das fehlt. Und dann kam eins zum anderen und so. Also das ist tatsächlich immer ein sehr, sehr fließender Prozess bei uns.
Was wird es bei euch beiden, wenn ihr seit 10 Jahren zusammenarbeitet, dieselbe DNA hat, glaube ich, kann man so sagen, was wird es bei euch beiden hier im Kommunimus geben?
Rosmarin wird es nicht geben. Ich hasse Rosmarin. wir haben uns tatsächlich satt gekocht an Jakobsmuscheln, so sehr wir das feiern. Aber ich würde jetzt mal sagen, so die nächsten 2-3 Jahre wird es hier keine Jakobsmuscheln mehr geben. Aber so prinzipiell ein No-Go haben wir nicht. Was wir tatsächlich mittlerweile machen, wir haben uns so ein bisschen vom Fleisch verabschiedet. Weil wir, also ich persönlich finde Fisch viel, viel filigraner, viel, viel, ich beschreibe das immer bei meinen Gästen, Fleisch ist der männliche Part, Fisch und Krustentiere eher der weibliche, einfach die Zugänglichkeit, du musst auf viel mehr Dinge achten, das ist viel, viel filigraner und wir haben, ich koche jetzt fast 20 Jahre, wenn du immer wieder diese Fleischstücke probieren musst, mir hängt das irgendwann zum Hals raus. Und deshalb machen wir tatsächlich hauptsächlich Fisch, Krustentiere und Gemüse. Und Dessert und verzichten da so ein bisschen mehr auf die Fleischdinge. Ich glaube, da wird unsere Richtung schon hingehen. Aber grundsätzlich ausschließen etwas würde ich hier jetzt nicht. Also ganz wilde Innereien wie Lammhoden oder sowas, das braucht jetzt kein Mensch. In dem Konstrukt, in dem wir uns bewegen, würde ich jetzt bis auf Rosmarin wahrscheinlich und weißen Pfeffer. So.
Habt ihr eigentlich Pläne für euer 10-Jähriges?
Nö. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Irgendwas Lustiges werden wir sicherlich machen. Ja, also dafür, dass wir haben uns am Anfang nicht ausstehen können. Ne? Das war eine ganz wilde Nummer. Wie wir den Weg dann zueinander gefunden haben, weiß keiner mehr von uns zwei. Aber ich denke, wir werden schon irgendwas Schönes machen. Definitiv.
jetzt hatte ich gerade noch eine Frage im Kopf, die ist mir gerade entfallen. Ich überlege jetzt gerade, ob sie mir nochmal einfällt. Genau, in 10 Jahren. Da erlebt man sicherlich auch einiges zusammen.
Wir haben viel durchgemacht. Tatsächlich, also es ist schon, ne, wir haben vom Restaurant Dallmayr, damals noch unter Dieter Dobanski, dann bin ich Küchenchef geworden im Restaurant Alois. Dann war Max mal ganz kurz noch bei Chris Reiner im Schloss Elmer, wo ich mein Pop-up hatte. Jetzt sind wir hier. Wir haben alle Angestelltenverhältnis, Selbstständigkeit, Bauvorhaben, zwischenmenschliche Belange. Wir haben eigentlich tatsächlich alles mitgemacht. Ne? Das ist sehr, sehr schön und da ist, das ist eine Freundschaft, aber auch irgendwie in einer ganz, ganz speziellen Ebene. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, also wir arbeiten hier 4 Tage, sehr, sehr intensiv miteinander. Wir gehen auch an einem Sonntag mal Mittagessen zusammen, sind aber auch dann froh, dass wir uns mal 2 Tage nicht sehen und dann gibt es auch keine WhatsApp und sonst was. Und dann gibt es wieder Momente, wo wir tatsächlich unzertrennlich sind, irgendwie gefühlt 14 Tage am Stück aufeinander hängen. Aber wir sind dann auch so ehrlich und das, finde ich, macht es dann raus. Und dann sage ich, ey, mein lieber Max, heute gehst du mal richtig auf den Sack, halt die Fresse. So, aber das Schöne ist, er kann das auch zu mir sagen. So, wenn er dann sagt, Christoph, du gehst mal tierisch auf den Sack, bitte raus aus der Küche, verpiss dich jetzt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du offen kommunizieren kannst, ohne dass der andere das Gefühl hat, jemanden da auf die Füße zu treten, sondern sage, das ist momentan halt einfach mein persönliches Befinden. Ich mag dich gerade nicht allgemein, sondern du nervst. Sei still. So. Und das ist dieses auf Augenhöhe bewegen, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist. Und jemand auch zu haben, der dir auch mal sagt, dass das scheiße ist. Ne? So, das ist ganz, ganz wichtig, dieses Umfeld zu haben und auch die Mündigkeit von Menschen zu haben, zu sagen, okay, Christoph, nicht so die beste Idee von dir jetzt gerade. Und bitte halt die Klappe jetzt.
Ja, wie spanne ich den Bogen? Ich sag jetzt, ich glaube, es ist auch Zeit für uns, jetzt die Klappe zu halten. Ja, mit Blick auf die Uhr, oder ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht da draußen, seid doch einfach mal still.
Nein, wir haben ein bisschen nett geplauscht. Ich glaube, es ist am Ende vom Tag, es ist ein toller Beruf. Ja, ich finde es geil, dass wir mittlerweile diese Bühne haben, ja, dass auch Menschen Interesse an uns zeigen außerhalb von Kochen. Aber ja, am Ende vom Tag gehen wir lieber kochen und hören auf zu quatschen.
Damit möchte ich die Folge dann jetzt auch zumachen. Es ist aber so, wie es immer ist. Oder vielleicht willst du auch genau das hernehmen, dann sag einfach, ich hab's gerade gesagt, dann kann man es abkürzen, weil das letzte Wort eigentlich vor der Verabschiedung gehört immer meinen Gästen. Willst du es als letztes Wort hernehmen oder hast du noch was anderes, was du jedem mitgeben möchtest?
Nein, wie gesagt, ich finde, wir sind... wir haben einen großartigen Beruf. Wir sind auch sehr, sehr privilegiert, dass wir den ausüben dürfen. Und ich finde es schön, dass es Menschen gibt, die uns nicht nur beim Kochen zusehen, das Essen, sondern auch jetzt mittlerweile auf die Ohren haben. Ich finde es sehr, sehr schön. Es freut mich und hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuhören. Und wenn nicht, schreibt uns einfach eine Nachricht. Haltet die Klappe.
Ich hoffe, sie kommt nicht zu oft, aber ihr dürft ehrlich sein, ihr wisst es. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank. Mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen tatsächlich aus. Ansonsten wisst ihr, schreibt durch. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Und ich sage, wir verabschieden uns.
Vielen, vielen Dank.
Und ich sage, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Also, bis dahin. Ciao,
servus. Ciao.
Und macht es gut.